Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin bei Outdoor, gerne für euch in den Alpen unterwegs, im Schwarzwald, aber auch mal in Skandinavien. Und ich habe heute meinen lieben Kollegen Frank Wacker zu Gast. Hallo Frank.
Hallo.
Frank ist für die Ausrüstung und Tests und Service zuständig bei Outdoor, ist da auch schon mit langjähriger Erfahrung für uns unterwegs. Und heute möchten wir uns über das Thema Trekkingjacken unterhalten. Also ihr werdet, wenn ihr gut zuhört, alles über Trekkingjacken wissen im Anschluss an unser Gespräch. Frank, da fange ich doch gleich mal mit der ersten Frage an. Was ist eigentlich eine Trekkingjacke? Weil es gibt ja auch noch so Begriffe wie Regenjacke, Wanderjacke oder Alpinjacke. Kannst du uns da eine kurze Definition geben?
Genau, also grundsätzlich sprechen wir heute über Regenjacken, also wasserdichte, atmungsaktive Jacken. Mhm. Und mit dieser Kategorisierung Trekkingjacke, Wanderjacke, Alpinjacke, da ziehen wir halt ein bisschen mehr auf den Einsatzbereich ab, wo sie einfach optimal funktionieren. Zum Beispiel, wenn man eine Trekkingjacke, die muss natürlich robust sein, weil wenn man sich irgendwo in Skandinavien durchs Gebüsch kämpft oder so, dann muss das Material einiges aushalten.
Aber das muss eine Wanderjacke ja eigentlich auch, die ich vielleicht eher im Mittelgebirge verwende, oder würdest du sagen, das ist fast ein Synonym?
Ja, man kann natürlich Trekkingjacken auch gut zum Wandern nehmen. Es ist ja beim Wandern oft so, wenn man jetzt bei uns im Mittelgebirge, die Leute, die bewegen sich in der Regel auf den Wanderwegen, die in einem guten Zustand sind, die eine gewisse Breite haben und da kämpft man sich seltener durchs Dickicht. Also es gehört ja in Skandinavien, gehört es ja einfach mit dazu, dass das auch mal
ein bisschen Handeinsatz am Fels.
Genau.
Und entsprechend ruppig ist es mal, ja. Mhm.
Und zum Beispiel bei Wanderjacken ist so, die brauchen nicht unbedingt höher positionierte Taschen, weil die Wanderrucksäcke keine so breiten Hüftgurte haben, während bei einem Trekkingrucksack oder wenn eine Jacke beim Einsatz mit dem Trekkingrucksack nur tiefe Taschen hat, da liegt halt der Rucksack, der liegt über den Taschen, da kann ich die Taschen nicht mehr benutzen. Deshalb.
Oder es wird unangenehm, wenn ich was drin habe und da muss ich den Gurt schön festzerren, dass der Rucksack sitzt.
Und so kategorisieren wir das letzten Endes. Aber grundsätzlich kann man sagen, eben eine Trekking- oder eine Alpinjacke, die eignet sich auch gut zum Wandern. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und der Unterschied zwischen Trekking und Alpinjacken, der liegt in der Regel darin, dass eine Alpinjacke halt noch eine Kapuze braucht, die über den Helm passt.
Für die Skifahrer und Kletterer.
Zum Beispiel, genau. Und es ist aber in der Regel so, dass die Kapuzen hinten am Kopf auch einen Zug haben, den man zuziehen kann. Dann sitzen sie letzten Endes wie eine Baseball-Cap auf dem Kopf und drehen mit. Und dann kann man eben eine Alpinjacke auch hervorragend zum Trekking benutzen.
Und eine Regenjacke wiederum ist eigentlich synonym zu sehen mit einer Trekkingjacke oder einer Wanderjacke?
Also Regenjacke ist letzten Endes der Überbegriff für alles.
Der Überbegriff für alles.
Genau.
Gut, okay. Das ist ja schon mal ganz erhellend, weil viele Leute, glaube ich, wissen nicht genau, was ist jetzt ein Unterschied zwischen Regen- und Trekkingjacke. Ist auch ein bisschen knifflig. Genauso knifflig finde ich das, wenn ich über die Begriffe der Lagen stoße oder auf den Begriff der Lagen stoße. Da gibt es ja zwei Lagen, drei Lagen und auch zweieinhalb Lagen. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Genau. Also grundsätzlich ist es so, diese wasserdichten, atmungsaktiven Jacken, die sind eben dicht und dampfdurchlässig, weil es eine wasserdichte, atmungsaktive Membran gibt. Das ist ein Hauch, also eine ganz, ganz feine, dünne, empfindliche Folie. Oder es kann auch eine Beschichtung sein, also ein Film, der auf was aufgebracht werden muss. Beide sind aber wirklich sehr, sehr empfindlich. Dementsprechend muss ich sie schützen. Und deshalb bringt man die in der Regel noch zusätzlich auf einen Außenstoff auf. Also bei Membran spricht man vom Laminieren. Die Beschichtung, die wird halt fast wie so eine Paste aufgetragen.
Also man verklebt das oder ist es?
Genau, ja. Genau. Und letzten Endes ist es dann schon mal so, also man hat mindestens zwei Lagen, eben den Außenstoff und innen vom Außenstoff, da sitzt eben die wasserdichte, atmungsaktive Membran oder Beschichtung. Diese Membran und Beschichtungen, die kleben auf der Haut und die sind natürlich dann von der Innenseite auch ausempfindlich und dementsprechend ist es gut, die zu schützen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Bei einer sogenannten Zweilagenjacke hängt einfach nochmal ein loses Futter in der Jacke.
Ah, als also Schutz, das sind genau. nicht nur Außenhülle und Membrane als zwei Lagen, sondern da gibt es tatsächlich innen sozusagen zwei Lagen.
Genau, da hängt dann einfach das Futter lose in der Jacke, hat keinen direkten Kontakt zu dem eben wasserdichten, atmungsaktiven Material. Deshalb spricht man da von der Zweilagenjacke. Die sind natürlich relativ schwer und nicht so klein verpackbar, weil man ja halt einfach diese extra Futterschicht hat.
Und das verknödelt ja vielleicht auch ein bisschen, wenn das nicht so wirklich verbunden ist.
Das geht. Also das haben die Hersteller, wenn man das richtig macht, haben das die Hersteller schon gut im Griff. Die mittlerweile weiterverbreitete Variante ist aber tatsächlich die, dass man hingeht und einen ganz, ganz dünnen Futterstoff letzten Endes auf die schon vorhandenen zwei Lagen innen aufklebt. Mhm. Und dann hat man eben den Außenstoff, die Membran und den Futter, die miteinander verbunden sind. Die verstärken sich dann sogar gegenseitig. Da kann man mit leichten Geweben schon echt erstaunlich robuste Materialien hinbekommen.
Das ist dann aber immer noch eine Zweilagen.
Nein, das ist dann das Dreilagenlaminat. Weil ich habe ja dann mehr oder weniger die drei Schichten Außenstoff, wasserdichte atmungsaktive Membran und Futter, die alle drei miteinander verklebt sind. Und da sitzt ja die Membran auch mehr oder weniger wirklich optimal geschützt zwischen diesen beiden Stofflagen.
Und dann gibt es ja noch zweieinhalb Lagen, genau. Wo man sich fragt, sind dann nur der Körper irgendwie dreilagig und der Rest zweilagig? Könnte man fast annehmen.
Nee, bei zweieinhalb Lagen ist letzten Endes so, statt der inneren Futterschicht wird einfach nochmal eine Beschichtung aufgetragen, die ist noch leichter als das Futter. Das geht oft auch preisgünstiger. Und
Wird es aufgesprüht halt, oder aufgeklebt nochmal?
Das wird letztendlich.
Das ist also ja keine Folie am Stück, die man aufträgt.
Also diese Beschichtung, das muss man sich wie eine Paste vorstellen, die letzten Endes aufgetragen wird. Und da kann man dann auch noch Prägungen reinmachen, damit es angenehmer auf der Hand liegt. Es gibt dann zum Teil, Kohlenstoff mit eingelagert, um es noch hautfreundlicher zu machen.
Okay.
Also da gibt es auch verschiedene Varianten. Und die Idee dahinter ist halt einfach, dass die Jacken nochmals leichter und kleiner verpackbar werden.
Aber reibt sich so eine aufgebrachte Paste nicht schneller runter, als wenn ich echte drei Lagen habe und die miteinander verbinde?
Also man kann schon sagen, dass das grundsätzlich vom Konstruktionsprinzip ein Dreilagenlaminat das robusteste Laminat ist, dass man bei zweieinhalb Lagen schon sagen muss, also das sind eigentlich Regenjacken für Sommertouren, wo man sagt, okay, die stecken die meiste Zeit im Rucksack. Mhm. Wenn es dann mal regnet, hole ich sie raus, ziehe ich sie an. Die eignen sich auch nicht für den täglichen Gebrauch. Also Leute, die ihre Regenjacke wirklich im Alltag fast täglich nutzen wollen oder sowas, da kann man nur sagen, Finger weg von zweieinhalb Lagenjacken, weil das machen sie je nach Dicke vom Material vielleicht ein, zwei Jahre mit, dann werden sie undicht, also da muss man aufpassen. Auch da
aber die Membran dann auch brüchig? Oder insgesamt löst sich das Material ein bisschen auf? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist tatsächlich so, wenn das Material in Beschichtung sind, dann kann es sein, dass man die Beschichtung abreibt. Mhm. Oder,
gerade
oder
so Sachen wie Ellbogen, denke ich mal,
Beispiel,
da, wo man
genau,
immer rumschubbelt.
Oder wenn man sie halt zum Biken anzieht, am Rücken mit dem Rucksack, wo dann vielleicht auch Dreck hinkommt oder sowas, also Schmutz, dass auch da der Schmutz, der wirkt ja wie Schmirgelpapier, dass das die Materialien beschädigt. Man muss da aber immer auch wissen, es kommt natürlich immer auch drauf an, wie robust ist der Oberstoff. Also ja. Ich kann ja, wenn ich ein Drei-Lagen-Material habe, mit einem ganz, ganz feinen Oberstoff, dann ist die natürlich auch nicht so robust wie ein Modell mit einem dicken Zehenoberstoff. Guter Anhaltspunkt ist da die sogenannte Denier-Zahl. Die ist letzten Endes das Maß für das Wadengewicht. Und da kann man sagen, zum Beispiel Ultraleichtstoffe mit 15 Denier oder noch weniger, also die sind schon auch ein bisschen empfindlich. Da muss man aufpassen. Man hat eine gute Stärke, so für strapazierfähige Trekking- und Alpinjacken sind 30 bis 80 Dehn und super robuste Modelle, die haben dann schon auch mal 100 Dehn.
Das ist aber auch immer angegeben auf den Tags. Also kann man das, wenn ich in den Laden gehe, kann ich dann drauf gucken und mich einfach an dieser Zahl auch ein bisschen orientieren?
Also im Laden findet man es selten, das ist nicht direkt an den Jacken dran. Die meisten Hersteller, die geben das tatsächlich bei der Materialbeschreibung, geben die das an, zum Beispiel im Internet.
Oder ich frage den Verkäufer vor Ort. Also die im Handel sollten ja auch gut Bescheid wissen über Materialien. Da kann man sich auch gleich ein bisschen Know-how abholen.
Genau. Und dann ist schon so, also das, man kann nicht grundsätzlich sagen, dass jetzt ein 80-Den-Material immer robuster ist als ein 40-Den-Material. Da kommt es auch darauf an, wie eng wird der Stoff geworben, wie stabil ist der Faden. Also bei Gore-Tex ist zum Beispiel so, die haben von ihren robusten Pro-Materialien, da gibt es in der einen Kategorie einen 30-Denier-Stoff, der genauso robust ist wie der 40-Denier-Stoff. Das konnten sie aber nur dadurch erreichen, dass sie ein neues Spinnverfahren fürs Garn entwickelt haben.
Mhm. Okay.
Genau. Also,
ja gut, das sieht genau. Man als Laie dem Stoff wahrscheinlich
Nein.
wirklich nicht an.
Nee, das sieht man dem nicht an, sondern da ist letztens wirklich so, es setzt ein gewisses Vertrauen voraus oder beziehungsweise wenn ich jetzt halt zum Beispiel Gore-Tex-Materialien habe, da kann ich in der Regel davon ausgehen, dass die wirklich robust sind, weil die testen es ja auf den Abrieb. Wir haben es aber
schon. Das ist ja auch so eine, soweit ich weiß, eine der ersten Membranen oder die erste Membran überhaupt, die atmungsaktiv und wasserdicht war.
Genau, die waren also.
Die haben nur wirklich Erfahrung über all die Jahre, Jahrzehnte inzwischen, glaube ich.
Die haben es erfunden und das, also, und es gibt mittlerweile wirklich auch andere Membranen, die hervorragend funktionieren. Also da kann man jetzt nicht sagen, irgendwie nur Gore und alles andere taugt nichts. Dem ist nicht so, sondern da gibt es wirklich auch hochfunktionelle Alternativen, wo man auch so ein bisschen gucken darf, was passt eigentlich optimal zu mir. Also wir stellen das bei unseren Tests immer wieder vor, dass es eigentlich so ist, dass die Materialien eigentlich auch so ein bisschen ihre eigene Charakteristik haben. Es gibt Materialien, die sind halt super atmungsaktiv, aber vielleicht nicht ganz so robust. Dann gibt es robustere, die eben super haltbar sind. Dann gibt es Membranen, die besonders geschmeidig sind, aber vielleicht nicht ganz so atmungsaktiv. Also
es ist halt wieder eine individuelle Sache, kann man sagen. Ne?
Genau.
Apropos individuell und ausprobieren, auf was muss ich denn beim Kauf achten? Angenommen, ich bin Durchschnittswanderer, gehe eher ins Mittelgebirge, vielleicht mal eine Hüttentour mit einem 10-Kilo-Rucksack, maximal 15 Kilo. Wie gehe ich da vor? Was suche ich mir da für eine Jacke aus? Oder auf was muss ich achten, dass es passt für mich?
Genau. Also ich würde für den Einsatz keine Ultraleichtjacke wählen.
Wegen Rucksack auch?
Genau, wegen Rucksack. Und wenn man halt, also zum Beispiel im Herbst oder sowas, die Jacke einfach häufiger trägt, das ist in der Regel für diese Ultraleichtjacken schon ein bisschen zu viel. Bei denen ist es wirklich so, hier reine Tagestouren, im Idealfall im Sommer.
Akuter Notfall, genau, es regnet, ich ziehe
genau,
das Ding an.
Genau. Deshalb auf jeden Fall eine robustere Jacke, die, ich würde es vom Gewicht sagen, halt in der Regel als Dreilagenjacke mindestens 350, 400 Gramm wiegt, als Zweilagenjacke auf jeden Fall über 400 Gramm.
Einfach damit die robust
genug ist. Genau, einfach, weil dann die Oberstoffe etwas dicker und strapazierfähiger sind. Dann kommt es so ein bisschen drauf an, also wenn ich jetzt jemand bin, der schnell heiß läuft, dann würde ich auf jeden Fall auf Belüftungsmöglichkeiten achten. Am Anfang, am effektivsten funktionieren Reißverschlüsse in den Achseln. Da sagen wir Pit-Zips dazu, das ist der englische Begriff. Weil da kann ich dann halt mal, wenn mir zu warm wird, kann ich die Dinger aufmachen. Und ich muss nicht unbedingt stoppen, um gleich die Jacke auszuziehen.
Und es regnet mir normalerweise auch nicht direkt rein, ne? Genau. Weil ich einfach die Arme drüber habe.
Genau. Dann auch die Bündchen sind super, um Luft in die Jacke zu lassen. Also die mal vorne über Glätt in der Weite verstellbar.
Vor allem Wärme raus, denke ich.
Ja, beides ist so dann mehr oder weniger wirklich ein Zirkulieren, ein Austausch. Und wenn sie so weit sind, dass ich auch die Ärmel hochschieben kann, das ist natürlich auch super, weil dann habe ich halt gar nichts dran. Und das funktioniert bei wechselhaftem Wetter klasse. Und man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass eben die Jacke eine Kapuze hat, die sich exakt an den Kopf anpassen lässt, das auch nutzen. Wir sehen auf Tour immer wieder Menschen, da hat die Kapuze hinten eine Volumenverstellung, die nutzen das aber gar nicht und wundern sich, warum sie bei Kopfdrehungen so in die Kapuzenröhre gucken.
Ja.
Genau. Weil
oder wenn es ganz nach vorne rutscht, ist auch super.
Ja, genau.
An der heikelsten Stelle rutscht einem die Kapuze über die Augen. Fantastisch.
Genau, das kann man machen. Und bei den Taschen würde ich dann zum Beispiel darauf achten, das bin ich jemand, der viele Sachen in der Jacke verstauen möchte. Also ich bin jemand, wenn mir zu warm wird, ziehe ich die Mütze aus, dann kommt die in die Jackentasche, dann wird mir kalt, dann ziehe ich sie wieder an. Am kühlen Tag habe ich vielleicht auch Handschuhe dabei, auch die stecke ich in die Jackentasche. Sprich, ich brauche einfach viel Stauraum. Jemand, der das nicht macht, für den ist es nicht so wichtig wie für mich.
Und auch die Lage der Taschen, hast du ja vorhin schon angesprochen. Ne? Wenn ich jetzt doch mit dem großen Rucksack gehe, dass ich schaue, dass meine einzigen Taschen nicht ausgerechnet unter dem Becken oder Hüftgurt liegen und ich wieder an nichts rankomme, was ich ganz schnell haben will.
Genau. Ja, manchmal gibt es auch Taschen, die sind zwar höher positioniert, aber der Taschenbeutel, der liegt unter dem Hüftgurt und dann ist jedes Mal mehr oder weniger, das ist mega nervig, wenn man den Hüftgurt wieder zumachen möchte, muss man irgendwann seinen Tascheninhalt irgendwie hochziehen, Hüftgurt schließen und dann die Jacke wieder runterlassen.
Also da wird das Ganze auch ein bisschen unbequem.
Genau, total. Also wirklich einfach nur nervig.
Aber das sind ja schon mal ganz gute Tipps. Je nach eigener Geneigtheit oder welche Tour man gehen möchte, dass man weiß, auf was man schon ein bisschen achten kann. Ich frage mich immer, nehme ich so eine Jacke lieber ein bisschen weiter, dass ich zur Not nur einen Fleece-Pulli oder eine zweite Jacke oder eine dicke Softshell oder eine dünne Softshell oder was auch immer drunter kriege?
Also es macht auf jeden Fall Sinn, die Jacke nicht hautengwie einen Latexanzug zu kaufen.
Körperbetont.
Genau. Wie weit man sie kauft, hängt dann auch davon ab, wie wohl man sich damit fühlt. Also wir machen das, ich bin zum Beispiel jemand, ich liege bei oft zwischen M und L. Und ich bestelle mir dann...
Intime Details aus
dem
Leben des Frank Wacker.
Und ich bestell mir dann beide Größen für den Test, weil es manchmal dann zum Teil wirklich so ist. Also wenn die Jacke dann etwas zu groß ist, dann merkt man einfach, dass man viel Material um sich rum hat. Wenn man die Arme bewegt, dann scheuert das Material aneinander.
Ja, oder auch dann eben im Rucksack. Ich meine, wenn es da so arg viel Bauchfleisch, sag ich mal, da ist oder einfach die Jacke dazu voluminös aufträgt, dann klemmt man sich das ja auch wieder sauber unter die Gurte und das wird ja auch wieder unbequem.
Genau, es ist einfach ein Haufen Material, das dann um einen rumweht. Und da ist dann schon angenehmer, wenn die Jacke einfach etwas körpernäher sitzt.
Ja gut, aber im Sinne vom Zwiebelprinzip, klar, also zu eng würde ich sie dann auch nicht wählen.
Nee, oder? Genau. Also man muss halt gucken, was trage ich letzten Endes für Zwischenschichten drunter. Und dann würde ich beim Jackenkauf auch tatsächlich diese Zwischenschichten mitnehmen, weil dann kann man es direkt probieren und spürt, ob es funktioniert oder nicht.
Gibt es da irgendwas, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt 5 Unterschichten drunter habe, dann funktioniert die Membran irgendwann nicht mehr? Also dass es dann einfach zu schwitzig wird? Gibt es da irgendwie so eine Obergrenze, wo man sagt, besser nicht so und so viele Schichten runterziehen?
Nein, man kann schon so kombinieren, wie man es braucht. Was einem natürlich bewusst sein muss, ist, je mehr Schichten ich dazwischen habe, desto kälter es wird, desto eher liegt dann der Taupunkt halt einfach auch in der Jacke.
Also, sprich, es wird dann feucht in der Jacke,
genau, also es wird
obwohl dann, die Jacke dicht ist.
Genau, Und obwohl sie auch sehr atmungsaktiv ist, das ist einfach pure Physik.
Und weil dann sich so viel Feuchtigkeit in den einzelnen Schichten zusammensammelt und dann unangenehm wird.
Es gibt einfach, es gibt einfach einen Taupunkt. Und der Taupunkt, der ist halt davon abhängig, also die Temperatur, die sinkt ja. Und dann gibt es halt einen bestimmten Temperaturwert, das ist der Kondensationspunkt. Und je mehr Schichten ich trage, desto eher liegt dieser Kondensationspunkt halt innerhalb meines Bekleidungssystems und nicht außerhalb der Jacke. Das ist pure Physik. Und meine Güte, wenn mir kalt ist, dann muss ich mich ja auch so anziehen, dass ich mich wohlfühle. Und dann ist es halt so, dass der Kondensationspunkt halt unter Umständen in der Jacke liegt.
Also wenn es sehr feucht wird, wäre es vielleicht sogar ratsam, 1 bis 2 Schichten drunter abzulegen.
Also es ist grundsätzlich so, wenn man merkt, dass einem zu warm wird, dann ist es besser, Schichten auszuziehen. Das ist ein großer Fehler, den vor allem Anfänger häufig machen, dass sie sich zu warm anziehen.
Ja, und dann so lieber genau, ein bisschen mehr. Und
genau, also da sollte man auf jeden Fall nachjustieren. Was wir aber auch gemerkt haben, nochmal zu den Zwischenschichten, also wir haben gemerkt, dass die Funktionswäsche, also das Base Layer, eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Also wir haben das bei Tests.
Also da nicht doch sagen, ach, das Baumwoll-T-Shirt tut's, sondern schauen, dass das zusammenpasst, dass es Merino-Wolle
Da muss man auch gucken, also zum Beispiel mein Kollege, der Boris Nilka und ich, wir können mit Wolle nicht so viel anfangen, weil wir in Wolle echt relativ schnell heiß laufen. Das ist, Wolle hat keine so starke Kühlwirkung wie eine richtig gut gemachte Synthetikwäsche.
Das sehe ich wieder, also für mich ein bisschen anders, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, dann müffelt Wolle einfach nicht so stark. Ne?
Nein, wir sind da mittlerweile so weit, dass wir sagen, gut, okay, also wir nehmen dann einen Wollshirt als Abendbekleidung Beispiel mit und waschen tatsächlich die Funktionswäsche raus. Wir haben das aber bei unseren Praxistests tatsächlich schon erlebt, also dass die gleiche Jacke oder sogar dieselbe Jacke.
Sogar dieselbe.
Dieselbe
nicht nur die gleiche,
Jacke,
sondern dieselbe.
Und,
okay.
Dann so einen definierten Aufstieg und Abstieg. Das machen wir bei unseren Regenjackentests letzten Endes immer, weil dann merkst du, okay, an welcher Stelle läufst du heiß. Je weiter oben am Berg die Stelle liegt, desto atmungsaktiver die Jacke, weil natürlich mehr Feuchtigkeit entweichen kann, weil die Kühlfunktion vom Schweiß besser funktioniert. Und mit gut kühlender Funktionswäsche und schlecht kühlender Funktionswäsche hat man das Gefühl gehabt, das eine ist eine super atmungsaktive Jacke und die andere Jacke, die ist eher weniger atmungsaktiv.
Okay,
und das war aber nur letzten Endes durch die Base Layer. Deshalb machen wir es bei den Tests auch so, dass wir tragen eben wirklich die gleichen Base Layers, wir tragen auch die gleichen Schuhe, den gleichen Rucksack, weil ja jede Stellschraube, an der du was drehen würdest, könnte ja das Ergebnis letzten Endes dann bei der Klimabeurteilung verändern. Deshalb achten wir da auch ganz, ganz arg drauf.
Also kann man sagen, das muss nicht unbedingt an der Jacke liegen, wenn man das Gefühl hat, das ist zu feucht, sondern da sollte man vielleicht auch mal überlegen, was man da so drunter trägt und ob das sich miteinander verträgt und schön passt. Jetzt haben wir ja schon gesagt, irgendwie unangenehm. Ich überlege jetzt so einen Wassereinbruch, ne? Und starker Regen und sifft trotzdem durch und ich bin ziemlich sicher, das kommt nicht, weil mein Taupunkt falsch ist, sondern die Jacke lässt einfach durch. Ne? Wie kann ich die denn pflegen und bringt das gute alte Imprägnieren was gegen Wassereinbrüche? Ja.
Also vielleicht grundsätzlich Regenjacken, die sind nicht deswegen dicht, weil der Außenstoff imprägniert ist, sondern sie sind dicht, weil eben die Membran oder die Beschichtungen, die auf ihnen am Außenstoff angebracht sind, dass die dicht sind und auch wenn sich der Oberstoff vollsaugt, weil die Imprägnierung durch Schmutz, durch den Lauf der Zeit nachlässt oder sowas, dann ist das Material in der Regel noch dicht. Natürlich kann es sein,
dass... Und ich imprägniere aber lieber, damit ich eben nicht die feuchten Flecken habe, die mich runterkühlen zum Beispiel.
Genau, also was passiert, warum es sich oft auch glamm anfühlt, ist halt eben das, dass wenn sich das Außenmaterial vollsaugt, dann sinkt der Taupunkt im Innern der Jacke und die Feuchtigkeit kondensiert aus. Also da gibt es ja Forschung von der Eidgenössischen Materialprüfanstalt in St. Gallen, die haben festgestellt, dass die Atmungsaktivität von Materialien bis zu 80% zurückgehen kann, wenn sich's vollsaugt.
Also ist Imprägnieren insofern schon schlau, das erhöht eigentlich nicht die Wasserdichtigkeit, sondern ist so ein Nebeneffekt.
Genau, es erhält dir letzten Endes die Atmungsaktivität bei Regen und außerdem ist es auch so, also eine vollgesogene Jacke, die wird richtig schwer, die hängt dann sprichwörtlich wieder nasse Sack am Körper.
Und also ich finde, das kühlt auch immer extrem runter, ob es jetzt einfach das Nasse ist direkt oder weil es eben nicht mehr so gut raustransportiert wird an der Stelle. Das ist ja letztendlich egal, also ich finde es unangenehm,
sagen wir so. Es ist mega unangenehm und man kann letzten Endes nur den Rat geben, wenn man feststellt, dass sich das Außenmaterial vollsaugt mit Wasser, waschen und nachimprägnieren.
Ach, waschen auch?
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich dachte immer so, auch für die Membran ist es vielleicht besser, wenn ich gar nicht so oft wasche und genauso für die Restimprägnierung, die drauf ist.
Nee, also grundsätzlich ist sogar so, wenn man seine Jacke nicht regelmäßig wäscht, geht sie eher in die Knie, wie wenn man das macht. Also es gibt Hersteller, die sagen...
Wegen Schmutz oder...
Ja, und es scheint auch so zu sein, dass es den Materialien einfach gut tut. Also A, wirklich Schmutz und halt Körperfette und sowas, aber das scheint den Materialien einfach ab und an auch gut zu tun, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen.
Das ist total jetzt überraschend, weil ich dachte, gerade durchs Waschen, da ist ja doch ein gewisser Abrieb da, sie wird rum und num geknickt, vielleicht auch ein bisschen derber, als wenn ich damit unterwegs bin.
Nee, also Waschen tut gut, mindestens einmal, vielleicht sogar eher zweimal im Jahr. Also ich habe bei mir im Schrank so ein paar Referenzjacken, die ich dann bei Vergleichsläufen immer wieder anziehe. Das kommt so ein bisschen drauf an, was läuft gerade für einen Test. Und da achte ich eigentlich schon drauf, dass ich die wirklich, auch wenn ich sie mal ein halbes Jahr nicht benutze oder sowas, dass ich sie dann mal mit anderen Jacken mit in die Waschmaschine packe, damit sie einfach mal wieder gewaschen wird.
Das ist gut zu wissen, weil ich habe mir das immer auch ein bisschen verkniffen, weil ich dachte, das ist materialschonend, aber da werde ich dann auch mal demnächst meinen Regen- oder Dreilagen-Jäckchen dann doch mal wieder in die Waschmaschine tun, damit es schön erhalten bleibt.
Das lohnt sich und also da noch ein Tipp, das ist bei diesen wasserdichten Jacken, also ich packe da in der Regel dann noch zusätzlich ein Baumwollhandtuch mit dazu, weil es bei, wenn man Feinwaschmittel nimmt, die schäumen dann oft so mega mit, wenn man nur die Jacke drin hat und ich wasche die Jacke allein. Dann nimmt das Baumwollhandtuch die Feuchtigkeit auf und auf jeden Fall noch einen extra Spülgang machen, damit es die Waschmittelreste so richtig gut aus dem Material rauswäscht, weil Waschmittel ja die Aufgabe hat, auch die Oberflächenspannung vom Wasser zu brechen, zu zerstören, damit es gut in die Faser eindringt. Und wir wollen
das will man bei der Jacke jetzt wiederum nicht so gerne haben.
Wir wollen ja genau das Gegenteil. Und dann die noch feuchte Jacke imprägnieren und danach, wenn möglich, für mindestens eine Stunde in Trockner.
Und wenn man keinen Trockner hat?
Man kann es mit Föhn machen. Bei den Imprägnierungen zeigt aber die Erfahrung, dass, auch wenn die Hersteller das Gegenteil behaupten, dass einfach eine gewisse Hitzedauer, die muss gar nicht mega heiß sein, also den Trockner nur auf Schontrocknen stellen, sondern dass einfach die Dauer besser ist. Und das kriegt man mit dem Föhn und mit dem Bügeleisen natürlich nicht so gut hin. Ich habe es auch schon so gemacht, dass ich zum Beispiel vorher geguckt habe, Backofen, 50 Grad.
Das war gerade meine Überlegung, da dachte ich aber, ob ich jetzt irgendwas mit Imprägniermittel behandeltes in Backofen tun möchte, das ist die nächste Frage. Ne?
Ach naja, wenn du irgendwelche Silikonbackform hast oder sowas, dann kannst du auch,
okay.
Dann kannst du auch deine Jacke reinpacken. Also das habe ich auch schon probiert und man könnte es ja auch in eine, also ich habe davor erstmal eine Blaschichthüte im Backofen bei 50 Grad gepackt, um zu gucken, ob die nicht schmilzt. Nachdem die nicht geschmolzen ist, habe ich gedacht, okay, dann passiert an meiner Jacke nichts. Und dann habe ich sie in die Blaschichttüte gepackt und habe sie so im Backofen gelegt.
Das ist eine gute Idee, weil ich habe nämlich keinen Trockner. Ich wollte schon überlegen, auf wie viel Grad ich das vielleicht einstellen kann. Ich würde es vielleicht mal mit 40 oder so probieren, vorsichtshalber. Und dann ein Stündchen backen sozusagen.
Genau.
Ober-Unterhitze, Umluft, ein Stündchen.
Umluft. Wenn der Backofen das kann, das ist doch besser und genau.
Ja. Ja, aber gut zu wissen, weil jetzt nur zum Jacken imprägnieren würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen Trockner kaufen wollen und zu Nachbarn rennen, so, kann ich mal euren Trockner, weil ich muss da dringend was imprägnieren, das ist vielleicht auch nicht so das. Ja, das waren ja schon wieder herrliche Hausfrauentipps. Ist aber gut zu wissen, weil das sind so Sachen, die man sich ja wirklich fragt. Jetzt ist der Anlass unseres Gesprächs ja auch ein bisschen euer aktueller Test oder unser aktueller Test. Der kommt in der 11er-Ausgabe 11/22. Der EVT ist am 11.10. Da liegt das Heft am Kiosk. Stelle ich auch noch in die Shownotes rein, dass jeder nachgucken kann, wann er das Heft erwerben kann, um den aktuellen 3-Lagen-Jackentest von Frank Wacker eben vielleicht lesen zu können oder sich da noch ein bisschen genauer reinzuknien, zu schauen, was gibt's aktuell am Markt. Frank, magst du allgemein noch ein bisschen was zu dem Test sagen, wie viel ihr getestet habt und neue Erkenntnisse womöglich daraus?
Gern. Also wir haben 21 Modelle für Damen und Herren getestet von 180 bis 800 Euro.
Oh, weite Spanne.
Genau, große Spanne. Also auch die Jacke für 180 Euro, die hat uns echt begeistert. Also,
das wollte ich nämlich gerade fragen.
Genau, das ist super. Mhm. Das sind Jacken letzten Endes. Also eine Erkenntnis ist, dass es eine unglaubliche Bandbreite in unterschiedlichen Jacken gibt. Eben gut und günstig, ultra robust und ultra teuer. Super Allrounder, die so in der Mitte liegen.
Also es war kein Ausreißer dabei, wo du sagst, puh, also die billige oder die günstige Jacke taugt gar nichts oder die teuerste, da brauchst du nicht so viel zahlen, also kann man gar nicht so sagen.
Nee, also es gab eben wirklich keinen Ausreißer dabei, das ist nicht immer so. Aber es ist schon so, dass viele Jacken so ein bisschen so eine eigene Charakteristik haben. Und das ist,
da sind wir ja wieder bei dem Ding, wer braucht's für was.
Ne? Genau. Und das bietet natürlich auf der einen Seite den Vorteil, wenn ich genau weiß, was ich will, dann kann ich mir die Jacke kaufen, die optimal zu meinem Einsatzbereich passt. Das ist dann super. Die Gefahr besteht aber halt auch, wenn ich die falsche Jacke kaufe, dann werde ich halt nicht so richtig glücklich damit. Also wir haben von Adidas zum Beispiel eine super leichte 3-Lagen-Jacke drin, die nur 260 Gramm wiegt. Die hat auch einen neu entwickelten Reißverschluss, wo es so ist, dass der Reißverschluss direkt ins Jackenmaterial letzten Endes eingeklebt wird und nicht zuerst auf ein zusätzliches Trägerband aufgebracht wird, was normal ist. Dadurch ist der viel geschmeidiger, die Jacke beult vorne nicht so aus. Also macht gerade bei so einer super leichten Jacke natürlich noch mehr Sinn. Aber das ist eben so, also mehr als 15 Kilo Gesamtgewicht sollte der Rucksack nicht haben. Oder wenn ich jemand bin, der sich wirklich auf Tour tagelang durchs Dickicht robbt oder an Felsen entlang schrappt, dann ist die Jacke auch nicht optimal dafür.
Ja, so jemand wird ja auch wahrscheinlich mehr als 15 Kilo auf dem Rücken dabei haben. Außer er ist im absoluten Survival-Modus und möchte sich nur aus Dingen aus der Umgebung ernähren und unterhalten.
Genau. Dann haben wir auf der anderen Seite eben die robusteste Jacke, die Arc'teryx, die ist eben wirklich, also die robusteste 3-Lagen-Jacke, die wir bis jetzt getestet haben, muss man ganz klar so sehen. Also mega haltbar, mega teuer mit 800 Euro.
Gut, wenn sie dafür lange hält, hat es ja auch irgendwo seine Rechtfertigung.
Das macht sich auch genau. Aber das Material ist nicht ganz so atmungsaktiv wie andere Materialien im Test. Also da ging es mir jetzt zum Beispiel so auf Trekkingtour. Da habe ich richtig gemerkt, wie die Jacke bei mir ans Limit kam. Deshalb wäre für mich persönlich
die
Jacke...
Weil die zu warm wird oder dir
genau,
wird zu warm.
Genau, da merkt man einfach, dass der Schweiß nicht mehr so effektiv verdampfen kann, wie bei den noch atmungsaktiveren Modellen im Feld, zum Beispiel von Neuner oder Mountain Equipment, die auch ein Gore-Tex-Material haben, aber das eben auf stärkere Atmungsaktivität getrimmt ist und nicht auch super robust, aber nicht ganz so robust wie das Arc'teryx-Material. Und da merkt man eben, genau, okay, ich muss mir schon überlegen, was ich eigentlich brauche, was ich will. Und erst dann sollte ich mich an den Kauf von der Jacke machen.
Aber da geben ja eure Testbriefe auch recht gut Aufschluss, da steht ja auf alle Fälle drin, für was man die benutzen kann.
Genau.
Also das ist schon mal eine super Orientierungshilfe, denke ich. Und wenn man sich dann noch eine Fachberatung in einem Outdoor-Fachgeschäft eben holt, sagt, da und da liegen meine Tendenzen, die Jacke könnte ich mir gut vorstellen. Und man kann die dann vor Ort vielleicht noch anprobieren. Ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite, dass man eben keine Kaufenttäuschung hat nachher.
Nein, genau. Also das machen wir auch. Deshalb testen wir auch die Atmungsaktivität. Wir machen das eben so, dass wir die Jacken auch in der Praxis ausprobieren, wo wir unsere Normrunden haben, eben wo wir diesen Punkt des Überhitzens auch so gut im direkten Vergleich dann festhalten können. Und da kann man sich an unseren Tests schon gut orientieren.
Ja, das ist ja das Schöne bei euch, dass ihr sowohl unter Laborbedingungen testet, als auch einfach wirklich rausgeht, weil eben individuell ist das dann auch nochmal eine andere Sache, als wenn man was eben unter Labor- oder klinischen Bedingungen irgendwie testet, wo das persönliche Empfinden gar keine Rolle spielt.
Genau. Wobei man da aufpassen muss, dass, also gerade was die Atmungsaktivität angeht, ist es so, dass die Labormessungen oder die Werte, die angegeben werden, das ist entweder der MVTR, heißt Moisture Vapor Transmission Rate, also der Dampfdurchgang, oder der RET, also der Feuchtigkeitsdurchgangswiderstand, dass die nicht immer das widerspiegeln, was in der Praxis passiert. Also da muss man bei den Herstellerwerten, muss man da aufpassen. Wir haben da unsere eigenen Verfahren entwickelt, wo wir so gemacht haben, dass wir einfach mit unseren Praxiserfahrungen auch das abgeglichen haben, dass das näher rankommt.
Also in eure Labortests spielt so sozusagen auch schon eine größere Praxiserfahrung mit rein. Ihr habt das Testverfahren ein bisschen angepasst.
Darauf, genau. Haben wir auch bei, genau.
Na, näher dran ist an dem, wie man es dann draußen erfahren und erleben würde mit
genau.
der Jacke.
Also so haben wir das bei unserer Power-Beregnung haben wir das ja auch gemacht. Wir haben früher unter Standard-Laborbedingungen getestet, haben dann rausgefunden, okay, bei der Beregnung war die Jacke dicht, aber wir sind hier auf Tour nass geworden. Woran liegt es? Haben dann festgestellt, okay, es ist schon sinnvoller, es an der Person, die sich bewegt, zu testen, als nur an einem Dummy, weil bei Bewegung die Jacke halt Falten wirft, die dann letzten Endes wie eine Regenrinne das Wasser an Stellen bringt, wo du im Normalfall nie denken würdest, dass da Wasser reinlaufen kann, zum Beispiel unter den Achseln oder sowas. Und so haben wir dann eben auch eine eigene Beregnungsprüfung entwickelt, die Ergebnisse aus der Praxis halt widerspiegelt.
Die eben auch sehr praxisnah ist, aber trotzdem gibt es eben noch den Praxischeck bei euch und das ist ja auch wichtig, weil das Testteam ist, soweit ich weiß, aus sehr unterschiedlichen Individuen zusammengewürfelt, von groß bis klein, von eher robust bis zierlich, ne? Also da ist irgendwie auch jeder dabei, auch vielleicht kälteempfindlichere Menschen und welche, die eher hautdegenmäßig unterwegs sind, denen das meiste wurscht ist. Also da kriegt man auch mal einen ganz guten Eindruck oder anderen Eindruck von Jacken als von den Labortests.
Genau, also das ist ganz arg wichtig. Da vielleicht noch ganz kurz ein Tipp. Wir haben vorhin ja schon mal das Layering angesprochen. Aber zum Beispiel, wenn man sehr kälteempfindlich ist und man kauft sich eine super atmungsaktive Jacke, dann könnte es durchaus passieren, dass man sein Layering ein bisschen anpassen muss, dass man plötzlich merkt, ach, okay, ich brauche vielleicht eine etwas dickere Zwischenschicht als davor, weil halt tatsächlich durch den Schweiß, der verdunschen kann, halt auch eine gewisse Verdunschungskälte entsteht. Und je nachdem, wie schnell die Unterwäsche halt zum Beispiel abtrocknet, kann es dann auch mal sein, dass einem eher ein bisschen klamm wird.
Also es ist nicht immer die Jacke schuld, wenn es irgendwie feucht sich anfühlt, muss man auch ganz klar sagen. Und es ist trotzdem noch ein weites Feld. Wer sich ein bisschen genauer mit den Membranen und den drei Lagenlaminaten auseinandersetzen will, der Frank hat auch ein schönes, kleines, wie ich finde, sehr übersichtliches und erhellendes Lexikon im Test dazugestellt, sodass man ein bisschen kapiert, wie unterscheiden sich die verschiedenen Verfahren oder Laminate eigentlich voneinander. Frank, eigentlich sind wir jetzt schon am Ende. Wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen mit allem. Vielen, vielen Dank. Ich denke, dass es viele Fragen beantwortet hat. Ich habe ja gesehen, ich hatte auch einige, wie zum Beispiel nach dem Waschen. Und zur Pflege haben wir auch immer wieder in Outdoor was. Da kann Frank vielleicht noch mehr Hausfrauentipps ausbreiten. Aber das war jetzt schon mal sehr hilfreich, das mit dem Backofen, das werde ich mir merken. Vielen Dank, Frank.
Gerne.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.